man könnte für meine Oma alles erstmal im Voraus bekommen und danach gab es eine Quittung. Ne? Und dann hat sie nur einmal auf den Tisch geknopft und dann kam mein Onkel. Dann haben ihn richtig vermöbelt. Und in dieser Situation hat mein Onkel sein T-Shirt hochgehoben und dann hatte er sein 45 direkt festgepresst gegen seinen Gürtel, um den Mann zu zeigen, dass es ernst wird. Und ich stand einfach da. Mein Onkel hat mich immer Junior genannt. Der meinte, Junior, geh mal nach oben. Das ist hier nichts für dich. Und dann bin ich nach oben gerannt. Und in dieser Situation hatte ich so furchtbar geweint, wo ich dachte, wow, die sind böse.
Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Milton Miller, Autor mit bewegender und bewegter Kindheit und Kiezianer mit einer besonderen Verbindung zum Rotlicht. Hallo Milton.
Hallo Wiebke, ich grüße dich und ich freue mich, dass du hier bist bei mir.
Ja, zum Wohl erstmal.
Prost.
Ich freue mich auch, dass wir hier sein können. Ich habe das ja gerade schon gesagt, du hast eine besondere Verbindung zum Rotlicht. Was empfindest du, wenn du über den Kiez läufst?
Es ist wirklich wie ein großes Flashback. Also, dass ich aus San Francisco komme und dass meine Oma eine Bordellinhaberin war. Und als Frau ohne männliche Steuerung hätte ich dort immer gearbeitet als, sage ich mal, Jüngster. Nicht nur im Haus, aber ich habe auch die Frauen betreut. Ich hatte auch Verantwortung, Nagellack zu kaufen, Tampons zu besorgen, Kondome. Alles, was für die Rotlichtmilieu, sage ich mal, wichtig ist und Kundschaft zu versorgen. Und es ist eine große Flashback. Jedes Mal, wenn ich dann irgendwie zum Spaziergang gehe, kommt meine Geschichte manchmal vor mir wie ein Blitz. Ich denke mal, wow, bin ich in Deutschland oder bin ich in eine andere Stadtteil, wo ich vielleicht früher war? hier ist es natürlich eine andere Geschichte. Die Damen dürfen auf die Straße stehen, die Kunden ansprechen. Das ist zum Beispiel in den USA verboten. Und wenn man denn zum Beispiel damals durch die Herbertstraße gegangen ist, war ich früher neugierig und da bin ich dann durch und hat die ganzen Frauen. Und da habe ich die einfach nur angesprochen, nicht als Freier in dem Sinne, nur einfach gefragt, wie es ihm geht, wie sie sich fühlen und auch, ob die Englisch sprechen könnte. Und da hatte ich mit ein paar gute Beziehungen, sage ich mal, so aufgebaut, ohne, sage ich mal, mit Sex oder sowas interessiert. Das war nie meine Absicht.
Du wolltest einfach nur mit denen reden?
Ja, ja, es war, sage ich mal, für mich ein Teil meines Lebens seit 8 oder 9 am Wochenende war ich bei meiner Oma und dieses Leben ist dann zu mir gegeben, wie ein großes Geschenk, ne? Was man nicht zurückgeben könnte. Ich musste einfach damit ganz vorsichtig umgehen, weil ein Teil von dieses Geschäft war illegal und es gab natürlich keine Lizenzen und ich habe keine Ahnung, wie alt die Damen waren damals.
Okay.
Ja.
Aber die Frauen in der Herbertstraße, also du hast Kontakt gesucht, weil du irgendwie dich da heimisch gefühlt hast? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also, nein, das war für mich eine persönliche dieses Sorge und dann auch so die große Bruder-Momente, was ich denn damals auch für die Mädels gespielt habe. Ich wollte nur wissen, wie es ihm geht in diese kleinen Box, wo die gesessen haben. Und die haben mich erstmal so angeguckt, wer bist du, hau ab und so. Aber ich bin immer wieder gekommen und nett gefragt. Und dann haben die gemerkt, okay, entweder ist der ein Spinner.
Oder der ist wieder da.
Ja, oder der hat wirklich Interesse gehabt. Und das war für mich nur zu gucken hier in Europa, wie ich solche Frauen ging. Also den ganzen Nacht mit natürlich vielleicht netten Männern, aber auch verrückte. Betrüger, alles Mögliche oder gewalttätige Männer vielleicht. Und ich wollte mich nur erkundigen in diese kleine Straße, was für einen Schutz die hatten. Einer hat mir irgendwie einen Knopf gezeigt, wenn irgendwas denn passiert, könnte ich sofort drücken. Und dann sind die Jungs gekommen. Meistens. Und die Herbertstraße war eine kleine Bar, wo man die Treppe hochgegangen sind. Und da haben die manchmal so ein bisschen abgehangen. Mhm. Und ich dachte, okay, die sind ne, safe. Und das hat mich schon ein bisschen beruhigt. Trotzdem, dass ich die persönlich nicht kannte, aber nur einfach die Wohlbefinden. Ne? Ich dachte, wow, Hut ab erstmal, dass die so eine Performance abliefern könnte.
Und bist du da immer wieder hingegangen? Und hast richtig Kontakt gesucht zu denen?
Nein, also ich glaube, nach meiner ersten wahre Beziehung könnte ich das nicht so wirklich begründen. Schatz, ich gehe kurz zur Herbertstraße.
Ich muss mal eben die Huren besuchen. Mal fragen, wie es denn geht.
Ja, genau.
Schon klar, Schatz.
Das war, glaube ich, sehr schwierig für eine ganz normale Mädel zu verstehen. Also meine Geschichte ist nicht leicht. Ich habe positiv auch negative Bewertungen bekommen. Viele Menschen haben gesagt, es ist ein bisschen zu viel hier in Deutschland, sich so preiszugeben von dem Milieu. Und ich habe gedacht, ja, hier ist Prostitution legal. Also die Frauen sind circa eigentlich auch Freelancer. Die schreiben Rechnungen, die müssen Steuer zahlen. Das sind für mich ganz normale Arbeitskräfte. Ich habe kein negative oder Gefühl gehabt. Ich dachte, man betrachtet die so wie eine Englischlehrer oder Deutschlehrer, die Rechnung schreibt.
Für dich ganz normal. Ganz, wahrscheinlich, weil du es einfach auch aus der Kindheit als ganz normal empfunden hast. Ne?
Genau, genau.
Aber wie ist das dann, wenn du da, also du sagst Flashback, wenn du über den Kiez gehst, fühlt sich das dann ein bisschen an wie zu Hause? Suchst du, hast du das Rotlicht wirklich auch so gesucht, um dieses Gefühl von Heimat zu haben?
Sehr gute Frage. Also ich würde sagen, ja. Als ich hierher kam, man will irgendwie einen Teil von seiner Zuhause mitnehmen, was natürlich nicht geht. Aber auf die andere Seite, man findet manchmal Ähnlichkeiten, wenn man Sachen sucht. Die Sprache war natürlich anders, aber die Mentalität war das Gleiche. Ich fühlte mich einfach so wie ein Fisch, der in einen neuen Teig schwimmen könnte. Es war ein bisschen kühl am Anfang, aber durch meine Fragen stellen hatte ich mehr oder weniger viele Stripperinnen kennengelernt und mit dem geredet. Bei Susies Bar war ich häufig und die Susi kennengelernt und da war ich ein häufiger Gast, nur einfach da in der Bar und Kohle getrunken und einfach das Ganze inhaliert, was da abgegangen ist. Und ich habe manchmal ein bisschen Vergleich gesucht, wie meine Oma mit den Damen umgegangen sind und wie andere, sage ich mal, Leute mit diesen Mädels umgegangen sind. Zu gucken, ob es nur mit harten Hand geworden ist oder ist das denn auch wirklich mit liebevoll erstmal.
Ja.
Ja.
Also schon Heimat suchen ein bisschen. Ja,
genau.
Ne? Ist das dann ein gutes Gefühl? Ist das ein beruhigendes Gefühl gewesen oder ist das eigentlich, weil du hattest es ja, muss man einfach mal sagen, echt nicht leicht, ne?
Oh, ich weiß es nicht. Also ich glaube, von meinem Coaching ist das denn, wo man selber verantwortlich ist, für seinen eigenen Glück zu finden und gestalten. Und man ist denn geboren in einem Ort und da muss man sich zurechtfinden. Und man kann tausende Ausrede suchen und zu sagen, ich habe das und das nicht gemacht, aber letztendlich muss man irgendwie einen Weg finden, über die Runden und über Wasser zu bleiben. Und für mich war das mehr eine Situation, wo ich niemals so gedacht, dass ich es leicht oder schwer gehabt habe. Ich habe einfach mehr mit, Mann, ich hatte keine Kindheit, wie ich mich vorgestellt hatte. Ich musste dann Besorgung machen für die Mädels. Ich musste dann auch 100 Joints jeden Tag drehen für meinen Onkel, weil er Zuhälter war.
100?
100, ja.
100 damals. Joints musstest du drehen, um Gottes Willen.
Ja.
Kannst du noch drehen heute?
Ja, ja, kann ich.
Ja, okay.
Ja, also ja. Und dadurch, man denkt, okay, etwas ist zu dir ganz jung vorgestellt und präsentiert. Viele bewerten es als negativ oder, oh, das darf man nicht machen. Aber für mich gibt's immer was Gutes in allem. Wenn man das sucht und auf die Waage stellt, dann kann man das Gute rausnehmen, wenn man möchte. Also weg von den Opferstandpunkt zu sein und zu sagen, okay, ich habe ganz, ganz viele Street Skills gelernt von meinen Onkels ganz jung. Und das kann sein, warum ich denn immer noch am Leben bin.
Ja.
Wie man mit einer Waffe umgeht oder es sauber zu machen, das kann man so sagen, ob das eine gute Eigenschaft ist oder nicht.
Es ist jetzt im Alltag nicht wirklich nötig, nee. Oder? Also jetzt, oder brauchst du das im Alltag in deinem Job?
Nein.
Okay, nein, nur mal so.
Ja, ja, aber es gibt also sämtliche Dinge, wo man sagt, zum Beispiel, mit, ja, was heißt als Frauenversteher, das will ich nicht so betonen, aber ich habe, sage ich mal, einen extra Sinn entwickelt, wie ich denn zum Beispiel mit meinen Kindern rede, dass ich ein bisschen mehr geduldiger bin. Ich bin also wirklich wie Wasser in der Sinne, dass da kommt keine Erschreckende, das gibt nichts, was mich irgendwie aus meiner Komfortzone erschrecken kann von einer Geschichte.
Nee, gab es noch nie?
Nein, ich glaube, wenn du durch diese Zeit in Oakland, wo ich aufgewachsen bin, sozusagen ins Feuer geschmissen, wenn du denn heil danach rauskommst, ist man, so wie man sagt hier, abgehärtet.
Mhm.
Du hast ein dickes Feld aufgebaut. Und das heißt nicht, dass ich kalt oder gefühllos bin. Das bedeutet, dass ich erstmal eine Geschichte anhöre und dann danach frage ich, okay, und was wollen wir denn machen? Du hast mich jetzt alles erzählt, du bist noch im Leben, da fehlt dir nichts. Es ist eine schwere Aufgabe, aber muss nicht schwer betrachtet. Aber was wollen wir denn machen? Wollen wir es lösen oder wollen wir es ein bisschen so wie die Weihnachtsmann mitschleppen wie ein Geschenk und es nicht verteilen, aber für mich behalten und dann kommt der Last.
Wird der Sack immer schwerer, so ist das.
Ja. Yeah.
Lass uns einmal, also du hast ja schon gesagt, du bist in Oakland aufgewachsen, in Kalifornien, im Ghetto, glaube ich, da, ne?
Ja.
Und hast eine ziemlich kriminelle Familie. Also ja nicht nur Oma, sondern ich glaube so annähernd alle. Mhm. Wann hast du mitbekommen, in welchem Alter ungefähr, womit deine Familie ihr Geld verdient?
Gute Frage, weil nur ein paar Schritte zurück, ich bin in diese Geschichte geboren. So alles, was ich gesehen habe, gehört habe, getan habe, war für mich normal. Ich hatte nie irgendwie mit Kriminalität angefangen, weil für mich als ein junges Jung hat man dann geguckt am Fernseher und dann hat man gemerkt, okay, die gehen mit Waffen irgendwo rein und mit maskiert und so. Meine Familie war nicht so. Die haben durch Partys und mit Drogen Leute zum Lachen gebracht. Es gab da eine gute Stimmung. Ich bin manchmal nach Hause gekommen, der Bude war so voll und so verraucht, dass du erstmal habe ich mich gebuckt und dann bin ich dann durch die Maßen zu meinem Zimmer gegangen und dann hat die Tür zu, dass ich mindestens meine kleine private Atmosphäre haben können. Aber zurück zu die Frage, ich würde sagen mit 11, 11 und halb, als ich bei meiner Oma war, um Sonntag, es war ein Sonntag, und ich bin immer dahin zu putzen. Der Party ist mal manchmal vom Donnerstag bis Sonntagsmorgen, und dann musste ich kommen.
Da im Bordell.
Im Bordell, genau. Und dann habe ich gesehen, wie ein Freier immer noch im Haus war. Die Dame war weg, aber der hat gepennt und war Nacht. Und ist er aufgestanden, er konnte seine Portemonnaie nicht finden. Und meine Oma hatte seine Portemonnaie unten. Sie wollte es ihm nicht klauen, aber sie hat gemerkt, er hat nicht genügend Geld bei sich. Der hat getrunken, der hat Marihuana geraucht und alles, ne? Wie ein Buffet, man könnte für meine Oma alles erstmal im Voraus bekommen und dann danach gab es eine Quittung, ne?
Und die war wahrscheinlich ziemlich saftig.
Ja, aber meine Oma war wirklich souverän und sehr, sehr elegant, wie sie mit solchen Situationen umgegangen ist, weil ihr Ruf war im Spiel und sie wollte das nicht beschädigen. Und dann hat sie nur einmal auf den Tisch geknopft und dann kam mein Onkel aus dem Hinterraum. Und die haben den Typen noch draußen gebracht und haben ihn richtig vermöbelt. Und ich stand einfach da, da hätte ich dann eine Wischmopp in meine linke Hand und dann eine Mursack in der rechte. Und ich hatte wirklich, sage ich mal, ein paar Tränen in den Augen, weil der Mann hat wirklich geschrien. Ne? Das war für mich, wow, da ist keine Wohlbefinden mehr, da ist kein Lachen. Ne, das ist so der Flipside auf die andere Seite. Jetzt muss er büßen. Und dann haben sie seine California Driver's License behalten und hat gesagt, wir besuchen dich zu Hause. Die meistens von diesen Freier waren verheiratet und hatten Kinder. Und mein Onkel meinte, du kommst und du gehst zu der Bank und dann kommst du zurück, sonst besuchen wir dich zu Hause. Und in dieser Situation hat mein Onkel sein T-Shirt hochgehoben und dann hatte er sein 45 direkt festgepresst gegen seinen Gürtel, um den Mann zu zeigen, dass es ernst wird. Und ich stand einfach da. Und mein Onkel hat mich immer Junior genannt. Der meinte, Junior, geh mal nach oben. Das ist hier nichts für dich. Und dann bin ich erstmal nicht gegangen und dann hat er mich geschubst und dann ist der Wischmopp gefallen und dann bin ich nach oben gerannt. Und in dieser Situation hätte ich so furchtbar geweint, wo ich dachte, wow, die sind böse.
Okay, da hast du gemerkt, das ist nicht alles Party und nee. Super cool und alle lachen und immer nur Party.
Nee, genau, die haben versucht, mir diese Seite zu schonen, weil die haben gedacht, die bauen mich auf, einfach entweder einen Platz von meinem Onkel überzunehmen oder auch vielleicht meine Oma irgendwie weiter zu assistieren, so wie in einer Firma. Jeder Geschäftsführer hat irgendwie einen Mid-Level-Manager und er oder sie ist verantwortlich für das tägliche Geschäft.
Mhm. Ja. Wie lief das denn ganz genau damals ab? Also deine Oma war die Chefin des Ganzen und hatte viele Kinder? Wie viele?
Sie hatte meine Mom, meine beiden Onkels und zwei weitere Töchter. So, wir waren, und dann hatte sie eine...
Fünf Kinder von
fünf Männern? Fünf Männer. Ja, und die meisten waren Freier, die sie mochte. Ne? Und damals, ich weiß es nicht, ob wirklich Birth Control irgendwie oder Kondome, ob sie das immer benutzt hat. Ich glaube nicht, aber meine Oma war sehr, sehr elegant in dem Sinne von, sie hat nur das Schönste mit ihr nach oben gegangen. Wenn sie einen Mann gesehen hat, der war nicht so aggressiv oder der war nicht so voreilig. Der kam und hatte einen Anzug an. Seine Nageln waren geschnitten, hat manchmal für jede Dame irgendwie einen Drink ausgegeben. Dann hat sie ihn interessant gefunden und hat versucht, mit ihm zu reden. Und dann der Mann hat sie nicht gefragt, oh, ob ich einen Rabatt kriegen könnte. Dann hat sie gedacht, oh, der ist was Besonderes. Und es war manchmal ein bisschen schwierig, weil meine beiden Onkels wollten irgendwann auf den Thron steigen. Aber meine Oma hat gesagt, nee, die besitzen nicht das finanziell und das Kompetenz, was man braucht, um diese Unternehmen weiterzuführen. Die waren der Muscle. Ne? Mhm. Und das hat mein Onkel Wayne, der älteste Sohn von meiner Oma, nicht gefallen. Ne? Der war verantwortlich, den Drogen einzuschaffen, manchmal neue Mädels einzuschaffen. Und dann meine andere Onkel Irvin, der war schwul. Und er war Künstler, der hat viele Bilder gemalt, manchmal von den Meadows oder auch manchmal von San Francisco Golden Gate Bridge. Und sein Job war manchmal, die Meadows in Ordnung zu halten. Durch, glaube ich, seine weibliche Art könnte er wirklich, sage ich mal, mit ihm auf einem Level sein, wo mein Onkel Wayne war der harte Hand und geschrien und manchmal, ne, der war wirklich wie ein Tier. Und dann die Foot Soldiers nennt man die, so die draußen Klamotten gekauft haben oder Essen besorgt oder auch gekocht, das war meine Mom und ihre beiden Schwestern, Jennifer und Lynn.
Okay, also es waren tatsächlich alle eingebunden in dieses Unternehmen. Es ist auch niemand, es hat sich niemand dagegen gewehrt und hat gesagt, das ist kriminell, was ihr hier macht, ich bin raus.
Also meine Mutter, als ich geboren war, hat denn nicht mehr so gekümmert, wie sie, bevor ich denn geboren war. Da hat sie gesagt, nein, sie hat versucht, mich rauszuhalten. Sie hatte ihr Job, wir haben ein bisschen weiter weg gewohnt. Und sie hat ihr Bestes gemacht, ne, aber das Geld war zu gut. Und meine Oma war auch sehr kalt und auch sehr, sehr knauserig in dem Sinne von, wenn meine Mutter eine Anliegen hatte oder etwas gebraucht hatte, sie hat gesagt, dann musst du erstmal arbeiten. Nicht irgendwie mit den Freiern, das hat meine Mutter nie gemacht, aber kochen, Essen besorgen, waschen, bügeln, zu sehen, dass die Outfits, ne, schön waren, nicht fleckig, nicht faltig. Und dadurch habe ich dann auch bügeln gelernt. Also ich büge wie ein König, wenn ich das sagen darf.
Bügelst du immer noch alles selbst?
Ja, ja, genau. Und auch die Sachen von meiner Freundin.
Musst du bügeln?
Ja, also ich bin jemand, der sagt, wenn etwas dir nicht gefällt, dann sollst du es dazu sagen, oh Schatz, das gefällt mir nicht. Dann sollte man dann einsteigen und ein neues Angebot präsentieren. Ich mach das denn für dich, weil dann kriegst du es, wie du es haben willst. Und da kann sie nichts sagen. Ne? Und es ist einfacher, die Aufgaben aufzunehmen und dann dasselbe zu machen. Und dann könnte ich das dann machen, wie ich möchte. Und dann ist sie auch zufrieden, auch happy, weil jetzt merkt sie, oh, es ist direkt aus der Wasche und dann macht man, ne, ist flatt, die Falten sind weg, es hält sich länger, sieht wie neu aus, hat sie mehr von den Outfits. Und das sind Sachen, was ich meinte, was ich denn damals...
Also da hast du fürs Leben gelernt.
Genau.
Also die unterschiedlichsten Sachen. Bügeln, ja, Waffen, ne, reinigen.
Genau.
Joints so drehen. Das, ja, das wäre ja irre. Also du hast Joints gedreht, du hast gebügelt, du hast eingekauft, du hast geputzt.
Genau.
Was noch?
Ich habe dann auch, okay, wenn ich ehrlich bin, ich habe nichts zu verbergen, aber auch ab und an die Nageln lackiert für die Mädels, weil die nicht so viel Zeit hatten. Und ja, ich habe dann auch Schuhe geputzt und auch Schuhe ausgesucht. Also ich bin immer mitgegangen zum Einkaufen, vom Shoppen zum Beispiel. Und stand ich einfach da und erstmal habe ich gedacht, okay, es nutzt sich nicht, einfach darüber zu meckern. Ich muss da bleiben. Wir kommen schneller raus, wenn ich sage, oh ja, das ist hübsch, das ist hässlich. Da bist du ein bisschen zu dick oder du bist zu dünn. Diese Farbe passt nicht mit deinen Haaren. Wenn du diese Schuhe dann kombiniert, dann sieht das nicht so toll aus.
Also du bist ein Top-Berater, oder?
Ja, also man merkt manchmal, wenn du eine Aufgabe bekommst, was du überhaupt nicht ausgesucht hast, wenn du trotzdem die Aufgabe meistern möchtest, ist es besser, in meiner Meinung, wenn du sofort dann einsteigst. Du lernst dich kennen, du akzeptierst die Aufgabe und dann kannst du so schnell wie möglich es erledigen.
Ja, du warst ja nun, muss man sagen, auch ein Junge, ne? Du hattest jetzt auch nicht so richtig Bock wahrscheinlich auf Shoppen mit Prostituierten.
Nee, aber diese Leute waren sehr fordernd. Und ich glaube, nach dieser Geschichte mit Onkel Wayne, Onkel Irvin und dieser arme Mann, der war nicht so groß. Ne, die haben ihm erstmal seine Klamotten nicht gegeben. Der hatte nur eine Boxershorts an und einen Tanktop. Ne? Und dann haben die ihm hinten hatten wir ein Pool und dann auch so eine kleine Abstellkammer. Die hatten ihm da waren Rasenflächen und da haben die ihm mit einem Gürtel. Mein Onkel hat immer gemacht und ich weiß es nicht von, ich glaube, der hat das von Ike Turner gelernt, der Ex-Mann von Tina Turner. Es gibt einen Film mit den beiden und ja. Der hat immer seine Gürtel abgemacht und er hat Tina damit geschlagen. Nicht nur mit der weichen Seite, aber auch, wo das der Schnaller war. Mhm. Ne? Weil wenn du denn eine Schnalle aufs Gesicht bekommst oder auf eine weiche Teil von deinem Arm, es lässt einen Druck. Und das war für ihn so durch seine Machismo-Gefühl, ich habe sie oder er, ne, mhm, tragen meine Markierung.
Aber das ist ja schon, man muss sagen, also du hast als Kind dann, du bist ja echt total der fröhliche Typ.
Ja.
Aber als Kind hast du ja einfach Dinge gesehen, die man als Kind nicht sehen sollte. Also das ist ja irgendwie, dieses Schlagen, hat das, würdest du sagen, hat das was mit dir gemacht?
Also erstmal würde ich kurz zurückgehen und sagen, warum soll ein Kind das nicht sehen? Also auf eine gewisse Alter, jetzt ist es natürlich anders, als wenn ich aufgewachsen, aber durch das Internet, durch verschiedene Apps, Smartphones, die Kinder jetzt haben, im Internet, können die alles sehen. Ne? Und da kann man als Elternteil alles nicht kontrollieren. Du kannst nur, in meiner Meinung, so viel Information deine Kinder oder unsere Kinder geben, dass sie eine gute Wahl oder Entscheidung treffen können.
Aber du hattest ja keine Wahl und das war ja jetzt auch nichts, was du auf dem Bildschirm gesehen hast, sondern du hast es live gesehen und das waren Menschen, die du lieb gehabt hast, die dann zum Tier geworden sind. Ich finde, das ist nochmal ein Unterschied.
Ja, aber das war meine Familie. Ne? Und wenn man dann, sage ich mal, wenn das der Nachbarn gewesen wäre oder irgendwie eine Cousin oder so, dann ja. Aber wenn du in solche Familie geboren sind, und das ist dann für die alle normal. Keiner hat versucht, meinen Onkels aufzuhalten. Also die Mädels sind vorbeigegangen, irgendwie, die ein Eichhörnchen auf den Rasen gesehen hat, der hat gegessen. Hat keiner irgendwie gesagt, oh, hör auf. Mhm. Es war normal. Irgendwann kommst du darüber hinweg und du denkst, okay, das ist jetzt hier meine Familie, das ist jetzt unsere Welt. Und egal, was man sieht, du willst nicht deine Familie schaden. Du willst nicht zum Beispiel die verraten. Die Loyalität wird verstärkt. Und ich glaube, das war auch ein Teil und dann auch abwarten. Ich hatte irgendwie in mich drin gedacht, irgendwann geht das zu Ende. Wie ich verstrickt bin damals, ist es nicht für mich, dieses Leben. Und daran hätte ich fest geglaubt. Und ich habe irgendwie gelernt, und das recherchiere ich immer noch, wo das kam, aber sitzen und abwarten, wenn du selbst die Dinge nicht drehen kannst, denn die Dinge drehen sich, wenn man wirklich das als Absicht will, dass du irgendwie raus willst und die Chance nutzen.
Hast du da einen Moment gehabt, wo du klar für dich realisiert hast, ich will dieses kriminelle Leben nicht? Oder ist das so gewachsen einfach?
Ich glaube, nach dieser Geschichte und auch, was ich gesehen hatte, die Entscheidungen, die meine Mom getroffen hatte mit Freundinnen von ihr, die hatten mit das Geld, was sie nebenbei verdient hat, Drogenpartys gehabt. Und ich bin manchmal nach Hause gekommen von irgendeinen Sportarten und da saßen sie so wie die Indianer in einem Kreis und haben einen Crackpipe geteilt. Und ich sah das einfach durch ein Fenster. Und ich hatte Hunger und ich wollte duschen. Und ich dachte, meine Güte, also noch eine Warnzeichen. Ne? Viele sagen, alle gute Dinge sind drei. Das war meine zweite. Der dritte war, meine Mutter hat sich selbst ins Bein geschossen, wegen einer Liebeskummer, das sie hatte mit einem Mann. Und sie hat versucht, ihn wirklich zu kontrollieren durch Sex. Und meine Oma hat, früher habe ich denn auch gelernt, ihre Töchtern mit Sex ausgebildet. Wie die Männern ein bisschen was geben kann, dass sie denn appetitlich denn mehr haben wollte. Und manchmal habe ich dann gelauscht, wie sie am Telefon mit ihren Schwestern und andere Leute darüber geredet hat. Und da habe ich gedacht, nein, das ist scheiße.
Deine Mutter hat sich ins Bein geschossen.
Ja, und versucht Mitleid, dass ja. dieser Mann bleibt.
Ja.
Und der hat den Schuss gehört und ist er abgehauen. Der ist aus dem Haus gerannt.
Das ist ja total irre. Also ja. sorry, also es ist wirklich das ist völlig irre.
Ja, also aber das Ding ist wenn draußen betrachtet etwas, wo man eine andere Kindheit hatte oder eine andere Aufwachsen hatte, und man denkt, das ist verrückt. Aber wenn du mittendrin bist,
denkst du, es ist normal.
Es ist ganz normal, weil man fragt, wo hast du denn solche Auswahlen gelernt? Und das war alles von meiner Oma. Sie hat solche Dinge, meine Oma war wie ein jemand, die alle Teile die Familie ausgebildet hat.
Ja, die hatte alles in der Hand. Ne?
Genau.
Ja. Warst du, warst ja sehr in die Familiengeschäfte eingebunden, aber auch, ich weiß jetzt gar nicht, Joints drehen als Kind, ob das jetzt strafbar ist wahrscheinlich, aber bist du auch kriminell eingesetzt worden sozusagen?
Also das kommt darauf an, wie man Kriminalität definieren möchtest. Also in meinem Buch habe ich erwähnt, dass ich saß in meinem Onkels Auto und ich hatte zwischen meinen Beinen eine Papiertüte voll mit Crack Vials. Ne? Und wir sind zu einer Straße gefahren. Und ich war wie der Medicine Man. Ich hatte die ganzen Drogensüchtige versorgt. Der ist die Straße ganz langsam gefahren, angehalten. Ich bin ausgestiegen, hatte dann die Tüte bei mir und hat die dann verteilt und dann danach habe ich dann das Geld kassiert.
Das war also hört sich jetzt für mich schon an wie Drogenhandel.
Ja, okay.
Ja?
Also, aber ja, Drogenhandeln, also ich finde es zum Beispiel, wenn man ins Vergleich zu jemandem, der jeden Tag auf die Straße steht, jeden Tag will verticken, um Drogen überall zu verteilen, seine Revier zu schützen, hat eine kleine Clique, einen Sack von Geld jeden Tag und so.
Aber das war das einmalig oder wie?
Das war ab und an.
Okay. Ne?
Der hat mich gesagt, okay, kriegst du $100, ich brauche kurz deine Hilfe. Die hatten eine Art und Weise, wie die mir solche Dinge vermittelt haben. Dass ich gedacht habe, ja, okay, das ist, ich wusste überhaupt nicht, was das war.
Ich war klar, wahrscheinlich hättest du auch Mitschülern erzählt, ja, ich muss heute meinem Onkel helfen.
Nee, darüber würde ich nicht geredet. Das war, sage ich mal, ein ungeschriebenes Gesetz. Du hast nicht über die Familiengeschäft mit Kumpels oder Freunde geredet oder Lehre, auf gar keinen Fall. Niemals. Das einmalige Situation, was auch in meinem Buch ist, ich hatte Geburtstag, wurde 15 und ich dachte, ich bekomme dann ein Trikot und ein Basketball so und da bekam ich dann einen kleinen Box mit Joints und zwei Kondome. Auf dem Sofa saßen zwei Prostituierten von meinem Onkel. Und der meinte, jetzt bist du dran zu lernen, einfach mit Liebe umzugehen. Und das war schreckhaft für mich. Ich habe gedacht, auf gar keinen Fall. Ne? Haben die gemerkt, dass ich ein bisschen weicher war. Und einmal habe ich dem Kumpel erzählt, was passiert ist. Und der meinte, oh, warum bist du denn nicht dahin? Du hättest das machen müssen. Und er war scharf drauf. Also ja. Es gab ein paar Leute, die haben gewusst, was meine Familie getrieben hatte und war ein bisschen neidisch. Aber das ist immer, was ich sage von draußen. Man kann Dinge von draußen sehe, dann denkt man, oh geil, aber alles, was glänzt, ist nicht Gold. Ne? Dieser Spruch glaube ich wirklich 100%, bis man da reingeht und überlegt, wo man ist. Ne? Und dann hat mein Onkel gesagt, okay, diese einmal hast du deinen Freund darüber geredet und erzählt, was vorgefahren ist, aber nie wieder. Und er hat mich angeschaut, ob der wirklich komplett meine Augen durch mich geguckt hat. Und es war klar, ne? Also wirklich, hier hatte er eine Vene und es war ein ernstes Gespräch. Und das war das erste Mal, dass er wirklich von der liebevolle Uncle Wayne zu mir, denn der Straßentyp ist rausgekommen.
Also es war eine versteckte Drohung.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, aber um die Frage zu beantworten, habe ich, ja, vielleicht war ich oder bin ich immer noch ein bisschen verweigerlich oder ich sage ein bisschen zu naiv, aber für mich war das nicht in der Sinne von Drogen handeln.
Ich meine, du hast 15. Geburtstag und wünschst dir irgendwie ein Trikot. Und
ja.
Was andere 15-Jährige sich auch wünschen. Und bekommst irgendwie Drogen und Prostituierte geschenkt.
Ja, aber was ich nicht angerührt hat, das muss ich noch
hast
mal betonen.
Hast du beides nicht angerührt?
Nee, ich habe darüber...
Aber wie war das vom Gefühl her? Was hast du da empfunden?
Also, und den Morgen natürlich als Teenager, wenn es dein Geburtstag ist, man wächst mit Vorfreude auf. Und man hofft und denkt, okay, mindestens ein Trikot und ein Basketball muss drin sein. Ne? Und dann ziehe ich dann meinen Mantel an und habe ich dann gedacht, okay, das muss ein Kuchen da sein, das muss irgendwie alles wie früher dekoriert sein. Happy Birthday, Milton, bla bla bla. War es aber nicht.
War gar nichts, ja?
Nee, meine Mutter war schon, ich weiß es nicht, ob sie was geraucht hat oder Tabletten genommen oder was getrunken hat, aber sie hatte Rollers in ihren Haaren und Tanktop. Und gelöllt und mein Onkel war auch da. Und ich dachte, was macht er denn hier? Der kam nie zu einer Geburtstagfeier von mir. Und dann, ich war im Flur und dann mache ich mich auf den Weg in die Küche. Und dann habe ich die beiden Mädels da auf dem Sofa gesehen, so fast halb Nacht. Und manchmal hat er, wenn er neue Mädels rekrutiert hat, die zu uns gebracht, dass die
ach so, diese Übergabe sollte zu Hause stattfinden. Das war das persönliche.
Ja.
Du warst gar nicht da zu Besuch im Bordell.
Nein,
das war dein Geburtstagsgeschenk. Die wurden mitgebracht, die Damen.
Genau, die waren mitgebracht.
Okay.
Und deswegen habe ich gar nicht verstanden, wie meine Mutter erstmal das erlauben könnte, erstens. Und dann habe ich gedacht, hätte gedacht, dass ich diese fremden Mädels in mein Zimmer bringe. Weißt du, ich hatte immer noch ein paar Kuscheltiere da, irgendwie nur vom, ne, von meiner jünglichen Jahren und so und ein paar meiner Privatsachen. Ich habe gedacht, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich das geschenkt aufgemacht und er meinte, das ist mit ihm auch gemacht. Das ist zum Beispiel, was nicht sein Vater, weil er hat nie seinen Vater kennengelernt, aber seine Mutter hat ihm das mit ihm gemacht. Und dann habe ich dann gedacht, ist das wegen, warum mein Onkel Irwin denn schwur geworden ist, um meine Oma Rache auszuüben. Weil sie hat versucht, ihm zu früh Frauen in sein Bett zu schicken. Also,
das ist wirklich furchtbar. Oh Mann. Okay, gut. Und von deiner Mutter hast du nichts gekriegt, ja? Also eigentlich bist du an dem Tag leer ausgegangen.
Ja, das kann man sagen. Ja, was heißt leer? Aber ich hatte dann die drei Dinge gesehen, was mich überhaupt nicht gefallen hatte. Und da war ich fest überzeugt, wenn eine kleine Lücke irgendwie sich präsentiert, steige ich ein und steige ich aus. Mhm. Und um das jetzt rauszuwerfen, das war dann der Tod meiner Mutter, der Suizid, wie sie sich umgebracht hatte, war es mir klar.
Das war ja, genau, da würde ich gerne nochmal näher drauf eingehen, weil
ja.
Das war ja nicht so lang nach deinem 15.
Nee,
Geburtstag.
Das war,
ne?
Ja.
da hat deine Mutter sich das Leben genommen.
Genau, genau.
Erinnerst du das genau?
Auf jeden Fall.
Kannst du davon berichten?
Ist das okay? Ja, klar. Letztendlich ist das dann eine Geschichte, wo sie hat erstmal ihr Job verloren, wo sie bei einer Universität gearbeitet hatte und sie hat gedacht, sie trennt sich von meiner Oma. Dann hat sie wirklich das erstmal verloren. Zweitens hat sie einen kleinen Tumor im Hals bekommen und sie hatte Schiss, zum Arzt zu gehen. Aber was meine Mutter immer gemacht hat, sie hat viel gelesen und sie hatte ganz viele medizinische Bücher zu Hause. Und dann hat sie durchgeblättert und dann Fotos gesehen und hat sie dann selbst überredet, dass es Krebs ist, Halskrebs. Und dann hat sie dann zu verschiedenen Freunden ganz starke Medikamente, Valium, Kodein, ganz viel Opium und alles bekommen.
Ohne Diagnose?
Ohne Diagnose. Oh. Damals in dem Ghetto hat man selbst, sich selbst analysiert und selbst festgestellt, was in den Büchern stattgefunden ist, denn das hast du. Okay. Man ist selten zum Arzt gegangen. Und weil man hat gedacht, man kennt viele Leute, die mit Drogen und auch mit Medikamente, also sie hatte auch eine Affäre mit einem Arzt, der sie immer für 1000 Milligramm Rezepte ausgeführt hat, als Austausch für die Liebe, was sie mit ihm hatte. Also meine Mutter hat immer Wege gefunden, um Sachen zu bekommen, statt, sage ich mal, zum Arzt zu gehen und sich untersuchen zu lassen. Und dann in dieser Situation stand sie denn da mit einem großen Jungen zu Hause. Der war in seinem, ich war in meinem Basketball, meinem Football, meinem Baseball-Situation. Was musste ich machen, zum Beispiel eine Stipendium zu bekommen, dass ich aus diesem Verhältnis rausgehen kann? Ich war bei mir, nicht bei ihr. Und da hatte sie Angst, dass sie mich verliert. Und an diesem Abend bin ich dann zu einer Party gegangen, meine erste, wo ich meine erste Mädel geküsst hat. Und dann,
das erste Mal, dass du ein Mädchen geküsst hast?
Genau, genau. Es war eine grandiose Geschichte, weil ich habe fast alles erinnern können, wie es passiert ist. Von der Musik, was ich anhatte, die Jungs, die da waren, das ganze Atmosphäre damals. Und ich dachte, wow, okay, es war total super. Und dann kam ich nach Hause und dann ist meine Welt auf den Kopf gestellt. Die Tür war auf, Fernseher war am Laufen, alle Lichter waren an, die Kühlschranktür war auf, der Wasserhahn war am Laufen, alle vier Herdplatten waren am Laufen, der Ofentür war auf und der Ofen hat geglüht. Und es war wirklich wie ein falsches Film. Ne? Und dann hast du Marvin Gaye hinten gehört, Sexual Healing. Und ich bin dann rein, ich habe Mom gesagt, hallo. Und dann war eine kleine, kleine Lichtspalte bei ihr Zimmer. Und dann da bin ich reingegangen. Und das Erste, was ich gesehen habe, war eine komplette Wand voll mit Blut. Und die Vorhänge waren auch rot. Und dann sind meine Augen nach unten gekommen auf ihr Bett. Und da lag sie auf ihr Schulter und ein Teil von ihr Kopf war weg. Der Waffe lag einfach halbwegs in ihr Hand. Und ich stand erstmal da. Ich war komplett, ja, sage ich mal, eingefroren am Anfang. Viele sagen, wie könntest du und bla bla bla, aber Schock macht etwas mit dir. Ne? Etwas, was du nicht denkst, was passiert, wenn es denn vor dir steht. Du kannst nicht so handeln, wie andere denken, die handeln würden, wenn die nicht in dieser Lage wäre. Und dann bin ich auf den Knie gegangen, habe die Höhe genommen und die Krankenwagen gerufen. Und dann habe ich den Telefon fallen lassen. Und dann bin ich umgedreht und nach draußen. Und nach der dritte Schritt, dann ist der Schock irgendwie bei mir geschmolzen. Und die Tür war die ganze Zeit auf. So, das bedeutet, denn frische Luft ist dann rein. Und dann bin ich nach draußen gegangen. Und plötzlich in diesem Moment bin ich aufgetaut. Da war ein Zaun vor mir. Da habe ich den Zaun angefasst. Und es fast irgendwie aus die Erde gerissen und geschrien. Und da war ich fertig. Da habe ich dann, glaube ich, diese ganze Energie, dieses Zorn gemischt mit Trauer. Ne? Und alle haben dann es gehört, Lichter sind an, Leute sind reingekommen. Unser Nachbar war immer in meine Mutter verliebt. Und der ist dann da rein und dann habe ich ihm geschrien, oh Gott, Judy, was hast du denn gemacht? Wie könntest du nur? Ne? Völlig fertig. Der kam zu mir und hat gesagt, es ist deine Schuld. Das erste, sage ich mal, Worte oder was er mir geben wollte, hat er versucht, mir Schuld zu verteilen. Und das werde ich nie vergessen, weil ich könnte das nicht verstehen. Aber er war auf sich bezogen, weil meine Mutter denn nicht mehr für ihn gebe.
Aber kannst du das heute nachvollziehen, was er überhaupt gemeint hat? Das sei deine Schuld?
Ja, meine Mutter und ich, wir haben an dem Tag furchtbar gestritten. und sie hatte der Tag davor einen Autounfall gehabt, weil sie war irgendwie betrunken am Steuer, weil das war, hat sie versucht, als sie die, habe ich dir erzählt, diese Ex-Freund von ihr, die sie ins Bein geschossen hat, irgendwann haben sie sich versöhnt und dann haben sie sich nochmal getrennt und ist sie irgendwann dahin unter Drogen oder wie auch immer und hat sie den Auto, das wir hatten, komplett Totalschaden. Und sie wollte, dass ich denn zu Hause mit ihr warte für den Tow Truck. Der sollte denn das Ding abholen und dann zu einem Schrottplatz fahren, wie auch immer. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich wollte zu dieser Party. Ich konnte ganz schnell bei mir bleiben. Wenn ich gemerkt habe, ich bin ausgeglichen und meine Mutter wollte mehr von mir, dann habe ich gesagt, nein, ich hau ab. Und das habe ich gemacht. Dann hat sie versucht, mich zu sagen, nein, nein, nein. Und sie wollte nicht alleine sein. Aber...
Also so habt ihr euch getrennt im Prinzip?
Ja, an dem Abend ja. Und ich habe gesagt, hey, ich komme wieder. Das ist nur eine Hausparty um die Ecke. Und ich werde nicht trinken, weil ich war in meinem Sportmodus. Ich wollte tanzen. Ich wollte meine Klamotten zeigen, was ich mir dem Abend ausgesucht hat, mit meinen Jungs abhängen. Mhm. Ja.
Wie ist das heute? Denkst du da, also klar, wenn man drüber redet und so, aber denkst du da an diese Situation und dieses Auffinden deiner Mutter noch häufiger dran oder siehst du das noch so vor deinem inneren Auge oder so?
Ja, natürlich denkt man dran. Ich hatte, als ich nach Deutschland kam, natürlich ab und an schwierige Zeiten gehabt. Ne? Das auf jeden Fall. Aber letztendlich, man merkt, man hat nur dieses Leben. Entweder kannst du sich beschäftigen mit Dingen, die du nicht ändern kannst, oder du kannst aufstehen und sagen, die sind passiert, schade oder nicht schade, das muss man für sich ausdenken. Aber letztendlich hast du die Möglichkeit, weiterzuleben, ein guter Vater zu sein, ein guter Freund zu sein und es besser zu machen. Und das ist für mich ein Lebensmotto, wo ich merke, ich bin kein Opfer. Diese Dinge sind nicht persönlich zu mir gemacht, die sind drumherum gemacht. Und es war so, wie ich gedacht habe, sitzen, abwarten und dann raus. Ne? Ein Teil von mir ist auch denn gestorben, in meiner Meinung kann ich Gott sei Dank sagen, weil das war diese Oakland-Seite, was ich nicht mehr haben wollte.
Damit du aus diesem Leben rauskommst.
Ich wollte das nicht mehr. Ich habe gedacht, es muss was Besseres geben.
Und wie ging das weiter, als deine Mutter dann verstorben war? Du warst ja nun erst 15.
Ja.
Also wo bist du dann hingezogen?
Und am Abend hat ein Ex-Freund, und auch ein Ex-Schulfreund, meinen Vater angerufen. Mein Vater war in dieser Zeit in San Diego, was vielleicht so 8 Stunden entfernt ist von Oakland. Und der ist an dem Abend in sein Auto gestiegen und gefahren, um mich zu holen. Und der kam am nächsten Tag, so um 8, 9 Uhr morgens. Und ich bin mit meinem besten Freund dann zu ihm nach Hause. Und die haben meine Decken über meinen Rücken gemacht und hat mich einfach Schlafmittel gegeben, mich betäubt ein bisschen und dann bin ich schlafen gegangen. Und dann bin ich mehrmals aufgewacht und dann meinen besten Kumpel Aaron damals haben wir ein bisschen Cognac getrunken, ein paar Joints gezogen, weil der wollte mir was Gutes tun. Und der wusste nichts weiteres als das, weil sein Vater hat das ihm gegeben und dann hat er das mir gegeben. Und das ist dann sozusagen quasi in diese Zwickmühle, wo ich aufgewachsen bin. Alle haben denn Leute Dinge gegeben, was dem gegeben war. Keiner hat gefragt, ob das gut ist, schlecht ist, illegal ist, gesund. Die haben das einfach genommen.
Ja, aber dein Vater hat dich dann abgeholt und mitgenommen.
Der hat nicht, ja, wir haben so die Beerdigung und gab es einen riesengroßen Austausch mit meiner Oma und so. Aber letztendlich hat er gesagt, du bleibst in diesem Nest überhaupt nicht. Und mein Vaters Beziehung, wir hatten kaum Kontakt. Und er war verheiratet und hatte dann in dieser Zeit 3 weitere Kinder. Und ich dachte, ja, okay. Und meine Mutters beste Freundin damals hat ein bisschen Geld gerochen. Und sie sagte, du kannst mit mir wohnen, mit meinem Sohn. Und dann bleibst du in Berkeley. Berkeley ist ein bisschen, ne, die nächste also Stadt aus Oakland. Und ich habe gedacht, okay. Sie meinte, ist alles da, Kühlschrank ist immer voll, du kannst in die Schule, bla bla bla. So, es gab ein bisschen hin und her, aber letztendlich hat mein Vater irgendwie auf den Tisch gehauen und gesagt, du kommst mit. Und da sind wir dann kurz essen gegangen und haben geredet. Und dann kamen wir zurück zu der Wohnung. Und da war ein Haufen von unseren Sachen auf die Straße. Sofa, Küchentisch, alles. Klamotten. Die haben die Wohnungen leergeräumt. Sofort.
Wer war das?
Meine Mutters Schwestern und die Männer von den Schwestern. Die haben noch Schmuck, Geld und alles gesucht, als ich kurz weg war mit meinem Vater. Meine Mutter war nicht mal 24 Stunden kaltgestellt. Aber die wollten dann dahin, ja, und haben die Sachen mitgenommen. Und dieses einzige Bild, die ich von meiner Mutter hatte, war obendrauf auf diesem Moorhaufen. Und dann da bin ich hochgekrabbelt und dann habe ich das dann genommen und der meinte, mein Vater, das reicht. Wir fahren jetzt.
Ne? Also ist dir nur ein Foto geblieben?
Genau. Okay. Ja, der meinte, man braucht nicht verschiedene Sachen. Das andere Sachen sind materiell, das brauchst du nicht. Und als ich mich von Aaron verabschiedet hatte, mein Kumpel, der hat mich dann so eine, sage ich mal, Plastikfolie von Marihuana gegeben bei der Fahrt. Ne? Und das habe ich in meine Tasche gestellt und mein Vater hat es gefunden. Aber als wir auf der Autobahn waren, hat er gesagt, es sind 2 Dinge, was ich und dich mag und 2 Dinge, was ich und dich nicht mag. Und als er dann diese andere Dinge erzählt hat, hat er mir diese Plastiktüte mit der Marihuana gezeigt. Und er meinte, das wird nichts mehr, mein Freund. Aber in diesem Moment habe ich noch links geschaut und habe ich festgestellt, der Tüte ist weniger geworden. Der hat ein bisschen für sich rausgenommen.
Und den Rest weggeschmissen.
Und den Rest weggeschmissen.
Ja, er hat aber auch nur gesagt, das wird für dich nichts mehr, mein Freund.
Genau, genau. Ne, der wollte mir eine Lehre verteilen und dann nebenbei auch davon profitieren. Und das war mein Vater. Als ein bisschen Geld dazu kam von meiner Mutters Lebensversicherung, hatte ich dann ein Stipendium bekommen zur Universität. Und der hat zu dem Richter gesagt, der brauchte dann 80.000, was wir dann ausgezahlt bekommen hat, als ich, da war ich 17. Ne? In den USA muss man 21 sein und vorjährig mit Geld von...
Also du hast ein Stipendium gehabt für eine Uni.
Genau, für Santa Barbara. Und der hat zu dem Richter gesagt, der braucht das Geld, um eine Uni zu zahlen, was plausibel hätte sein können. Aber war nicht der Fall.
Ja, vielleicht braucht er ja noch mehr Marihuana, wer weiß.
Ja.
Ja, schön.
Ja.
Also dann bist du ins nächste Chaos.
Ja.
Aber was hast du studiert?
Da habe ich dann Soziologie und dann ein halbes Semester von, da würde man das ins Vergleich Business Administration, so BWL, so reinpacken. Und das war dann der Austausch, wenn man Sport spielt in den USA, dann kann man dann umsonst studieren und ist alles finanziert.
Ja, du hast ziemlich erfolgreich Basketball gespielt, ne?
Oh, da habe ich mein Bestes gegeben. Also,
man muss ja auch dazu sagen, du bist ja echt ein Typ, ne? Du bist ja wirklich groß. Wie groß bist du?
Ich bin, also vielleicht mehr Breite, das vielleicht macht das ein bisschen mehr aus, aber ich bin nur knapp unter 2 Meter.
Knapp unter, ja, ich finde das schon wirklich groß. Also als du mir die Tür geöffnet hast, war das mein erster Gedanke. Mann, ist der groß.
Ach.
Nein. Haben Leute Angst vor dir manchmal auf der Straße?
Ach, ich weiß es nicht. Ich kann nur vermuten, was in deren Kopf sind. Also früher war ich ein bisschen mehr empfindlicher, muss ich echt sagen, wo ich denn jede irgendwie so schreckhafte Blick habe gedacht, oh, der gibt mir keine Chance, mich kennenzulernen oder irgendwie hat er vielleicht Probleme mit Schwarzen, keine Ahnung, oder jemand mit einer Glatze oder wie auch immer, ne? Es ist kalt abends, da habe ich eine dickere Jacke, vielleicht eine Mütze auf, kann man vielleicht im Dunkellicht mich nicht sehen, bis ich lächle oder so meine Zähne und sowas. Und es gibt Dinge, was ich jetzt darüber lachen kann, was ich zu ernst aufgeschnappt hat am Anfang.
Das hat dich verletzt, ja?
Ich habe mich selber verletzt. Ne? Das muss ich zugeben. Ich war alles auf mich eingerichtet. Ich habe denn diese Dinge für mich entschieden, ohne die Leute zu fragen. Und das war unfair. Wenn du denn eine Behauptung hast, ich finde, es ist immer richtig, erstmal zu fragen, warum guckst du mich so an, ohne was zu sagen?
Und dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, Mann, du bist so, echt groß.
Ja, genau.
Ja.
So, und das kommt, denke ich mal, von Erfahrung, dass man sagen kann, hey, weißt du was, es hat mich echt leid getan, weil ich dachte, ich meine, nie, ich bin nicht rassistisch oder ich bin irgendwie nicht da, aber du bist einfach riesig. Ich habe niemanden irgendwie so, sage ich mal, in meinem Umfeld so gesehen.
Ja.
So. Und dann irgendwann lernt man damit umzugehen. Ne? Aber am Anfang ist man ein bisschen, ne, ach Mann, warum ist das immer so? Ich bin ein ganz normaler Typ wie alle anderen. Gib mir erstmal eine Chance, mich kennenzulernen. So,
ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere auch denkt, den kenne ich irgendwo her. Das ist doch dieser Basketballspieler, den kenne ich irgendwo her. Ja, die glotzen dich an und denken, überlegen, woher sie dich kennen.
Ja, das ist auch ein paar Mal passiert, wo man hat gedacht, ich bin irgendein amerikanischer Schauspieler. Und diese Leute waren sehr, sage ich mal, ohne Angst. Oder ohne Furcht.
Ja,
die sind auf mich zugekommen.
Bist du?
Ja, einmal Denzel Washington oder Wesley Snipes, Samuel L. Jackson. Ein paar Mal habe ich sehr oft, weil ich auf Konzerten war, hier in Hamburg in der Schanze. Und da hatte ich dann meine Lakers Jersey on von Shaquille O'Neal. Und die haben gedacht, Shaq! Und da waren wir auf einem Konzert von einem Kumpel von mir, von Mubutika. Und ein Junge ist dann auf mich so gesprungen. weil er dachte wirklich, dass ich denn von Kalifornien hier angereist bin, nur um zu diesem Konzert zu sein.
Naja, aber es stimmt ja auch, dass du von Kalifornien hier angereist bist.
Ja, ja, ja. Und es war schon ein bisschen merkwürdig, weil ich habe gedacht, das kann nicht sein. Shaquille O'Neal ist riesig. Da bin ich ein Zwerg gegen ihn, ne?
Naja, also, Zwerg ist jetzt, naja, egal. Ja. Aber gut, also kommen wir mal von Kalifornien nach Deutschland.
Genau.
Wie überhaupt hier jetzt gelandet?
Das war auch eine Geschichte, noch Antworten für meinen Vater, als ich meine letzte Jahr zu Ende gebracht habe und meine Diplom denn zu Ende gebracht. Hätte ich gedacht, ich steige jetzt in zweite Liga, werde Profi und verlängere ich meinen Vertrag und dass ich dann meinen Weg in Basketball gehen könnte. Ne? Habe ich eine Summer League gemacht und Angebote bekommen, da gespielt und dann meine Stiefmutter rief an und sagte, dein Vater ist weg. Der kommt nie wieder. Ich meine, was ist passiert? Habt ihr euch getrennt oder gestritten? Ja, der hat mich betrogen. Der hat eine deutsche Frau kennengelernt in La Jolla, in San Diego. Und ist mit ihr nach Uelzen gefahren.
Nach Uelzen?
Ja, und hat ein Kind mit ihr. Es dachte, das kann nicht wahr sein. Das war für mich wie ein Film. Ne? Diese ganze Information auf einen Schlag kommt durch die Hürde, ich dachte. Und dann hat sie mich...
Und dann auch nach Uelzen.
Ja. Ich konnte damals diese Stadt nicht aussprechen. Und,
ach, kannst du immer noch nicht machen. Das ist total okay.
Uelzen.
Und ja.
Sie bat mich einfach, meine Reisepass zu holen und nach Hamburg zu fahren. Sie meinte, ich habe nur eine Telefonnummer von ihm. Und er geht nicht ran, aber vielleicht geht er ran, wenn du ihn anrufst. Und tatsächlich ist er rangegangen. Und ich bin hierher gekommen von, also ich hatte versucht, sie eine Gefahren zu tun. Und plus habe ich gedacht, okay, jetzt die Gelegenheit zu fragen mit mein Geld, was er damit gemacht hat. Das war $80,000, das wir bekommen hatten. Und es war weg innerhalb halbes Jahr. Und ich dachte, okay, dann bin ich dann angereist nach Hamburg das erste Mal. Und er hat mich abgeholt in einer 911 Carrera Porsche, die er von mein Geld gekauft hatte in San Diego, was er denn chauffiert hat nach Hamburg. Und er hatte immer noch seine kalifornische License Plate drauf. Das fand er geil. Mhm. Durch Blankenese zu fahren in ein alte 911 mit einem kalifornischen License Plate zu haben. Das fand er super. Ne?
Ja, das fandst du auch super, ne?
Nee.
Da wusstest du, wo dein Geld war.
Ich war total entsetzt. Ja, aber wie ich war damals, ein bisschen geduldig, habe ich nichts gesagt. Und dann haben wir uns anfangen gestritten im Auto, ne, im Flughafen. Dann haben wir uns beruhigt. Und ja, lange Rede, kurze Sinn, habe ich den Hamburg toll gefunden in dieser Situation. Der hat mich mehrmals rausgeschmissen. Einmal in kurzer Hose vor seiner Tour in Blankenese. In der Darkenhutener Straße, hatte mich rausgeschmissen da und ich habe seine Marihuana gefunden, weil ich seine Hemden gebügelt hatte, eine meiner Eigenschaften.
Ja.
Und er hatte kleine Löcher in seinen Hemden. Und ich meine, Papa, da musst du damit aufhören. Da kannst du nicht zu Kunden gehen, ne, mit sowas, das ist peinlich, bla bla bla, das fand ich scheiße, schmeißte mich raus. Und irgendwann bin ich reingekommen, habe mich angezogen, bin zu der Eiste das erste Mal. Und ich dachte, wow, hier ist wirklich toll, ist schön, ruhig. Kein Stress, ne? Komplett anders.
Also dein Vater hat in Blankenese gewohnt, ja?
Genau.
Obwohl er diese Frau in Uelzen hatte.
Ja, aber die haben sich getrennt.
Okay. Mhm. Gut,
und,
also war er auch schon wieder weg.
Ja, der war weg. Der okay. wollte sein eigenes Ding machen.
Ja.
Der hat festgestellt, der hatte so viele Kinder gezeugt und der wollte für sich sein Playboy-Leben oder wie auch immer man das nennen möchte, für sich weiterleben. Und hat unterrichtet bei Rimsma und als Lehrer und hat versucht, mich zu beeindrucken. Aber ja, habe ich ihm gesagt, bin ich ein paar Mal mit ihm zu seiner Firma. Ich habe gedacht, ja, aber du kannst Deutsch nicht sprechen. Und das fand er scheiße. Ich meinte, also wenn ich hier wohnen würde, würde ich erstmal mir Zeit lassen, um diese Sprache zu lernen, dass ich dann Vertrauen aufbauen kann mit Menschen. statt sofort deren English down, deren throat in den Hals zu schmeißen. Ne? Und dann gab es wieder Streit. Ne?
Aber du bist dann hier geblieben, weil dir die Stadt so gefallen hat? Weil ich meine, das Verhältnis zu deinem Vater war ja jetzt nicht besonders eng.
Nee, war es nicht
eng. Deswegen bist du ja wahrscheinlich nicht hier geblieben, oder?
Nee, aber ich hatte, glaube ich, dieses Konzept durch eine Katastrophe-Situation, dass man trotzdem was Gutes auf die andere Seite finden kann. Und ich wollte natürlich ein ruhiges Leben haben. Ich wollte dann natürlich nicht Sportler sein. Deswegen habe ich angefangen und dann aufgehört. Und es war durch, was er gemacht hat, die Möglichkeit, einfach hierher zu kommen. Und dann habe ich dann bei mir überlegt, was könnte ich dieses Land anbieten? Was könnte ich als Job oder arbeiten? Und das zweite Mal, als ich wieder hierher kam, habe ich dann zwei Jungs von einer Englischschule kennengelernt. Und dann haben die mich angesprochen, ob ich Lust hatte, als amerikanischer English-Trainer bei dem einzusteigen. Weil die wollten dann auch das zu Kunden anbieten. Nicht nur UK-Englisch, aber auch amerikanisches. Und ich dachte, okay, in dieser Situation muss ich den überlegen. Dann bin ich zurück, habe mein Haus in Santa Barbara verkauft. Kein Mensch gesagt, was ich vorhatte. Und dann bin ich dann langsam zurück. Und dann bin ich zurück. Den Jungs von Liverpool kamen die aus der UK und hatten dann eine Serigstraße, deren Schule. Und da oben gab es so eine Einzimmerwohnung, ungefähr vielleicht 25 Quadratmeter groß mit einem kleinen Herd und so. Ich habe gedacht, das reicht am Anfang. Und dann habe ich meine Bücher geholt und dann langsam habe ich dann mit Kindern gearbeitet. Und dann eigentlich auch von den jünglichen Leuten, dann habe ich dann langsam die Sprache gelernt. Und den Austausch. Und dann habe ich mir selber dann ein Portfolio geschrieben und dann das an Firmen geschickt. Und dann habe ich mich langsam dann aufgebaut.
Und du bist nach wie vor heute auch noch Englischlehrer, ne?
Ja, ich bin Englischlehrer und auch arbeite ich fest bei für 30 Stunden bei Bio Company. Lebensmittel. Mhm. Weil in dieser Situation, als Corona dann anfing, sind viele Firmen dann dicht gemacht. Viele sind Homeoffice. Als Freier war es schwierig, über die Runden zu kommen. Ich musste mich irgendwie ein bisschen bilanzieren, weil man wusste nicht, wie lange diese Situation passieren würde. Und dann bin ich dann dort auch eingestiegen.
Arbeitest du da?
Das ist Stresemannstraße, der Bio Company, da um die Ecke.
Da so. Arbeitest du im Supermarkt?
Genau. Genau, und da haben die einen Backshop und dann haben wir auch andere Tätigkeiten und die hat man denn mit die Bio-Ware was zu tun. Da lernst du eigentlich auch, wo die ganze Herstellung kommt vom Hanffelder und wie die Kühe eigentlich auch versorgt sind oder wie Tofu gemacht wird und verschiedene Dinge. Und es ist sehr interessant, weil mit Lebensmitteln, jeder braucht das. Jeder isst was, jeder will eine gewisse Qualität haben. Und da lernst du Leute auch kennen.
Ja, genau. Aber der Stadtteil hier ist schon, also es ist schon Heimat für dich und auch ganz bewusst gewählt als Wohnort, ja?
Ja, ja. Also ich finde, es gibt einen Spruch, wenn wir es in Englisch kurz sagen, your home is where your hat is. Ne? Und ich befinde mich wohl in dieser Umgebung in St. Pauli, weil die Menschen so offen sind. Die Menschen sind sehr empfänglich für ganz Normalität, keine Vorurteile. Du kannst manchmal am Wochenende im Sommer cornern, wie das so jetzt nennt, wo du rausgehst und du stolperst einfach irgendwie in eine Gruppe von Menschen. Manchmal fragen dich, wie du heißt und manchmal wollen die wissen, wo du hingehen willst oder willst du denn mitkommen, da ist hier eine Party oder wir wollen nur kurz hier so ein bisschen schnacken und da fühlt man sich wirklich so willkommen. Ne? Also da habe ich dann gelernt, einfach nichts mehr auf der Goldwaage zu setzen. Das war für mich, glaube ich, als Amerikaner nicht nur hier in Deutschland, aber alleine. Ne, wenn man wirklich überlegt, ich bin denn hier alleine gekommen, furchtbar gestritten mit meinem Vater und habe dann versucht, meinen Weg zu finden, ne, meine kleine Nische aufzubauen, eine heilige Welt für mich, weil ich wollte, was ich denn hinter mir hatte, nie wieder erleben. Und ein bisschen am Anfang habe ich gedacht, okay, da in der roten Milieu und mit den Mädels zu quatschen, war auch, sage ich mal, eine kleine Streiche. aber letztendlich, ja, mache ich das nicht mehr natürlich.
Naja, wer weiß. aber St. Pauli hat dir schon geholfen hier.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist,
ja, weil ich glaube, man ist empfänglich natürlich für Offenheit. Man ist empfänglich für dieses Willkommen. Und das bekommst du hier. Wenn man St. Pauli pflegt, dann wird man gepflegt von St. Pauli. Das ist so, was ich befinde. Mhm. Ne? Wirklich. Also das ist unglaublich.
Ich will einmal wenigstens den Titel deines Buches nennen, wie Ameisen auf Zucker heißt das. Mhm. Wie bist du auf den Titel gekommen?
Mein Lektorat, Lupo Brammer heißt der. Das ist die Onkel von meiner Freundin, Christina. Und wir haben so überlegt, in solche Situationen, was wäre denn am besten als Beschreibungen von deiner Familie und was deine Familie getrieben hat. Und wenn man wirklich Ameisen betrachtet, man sieht einfach, du hast die Arbeiterameisen und dann hast du eine Königin-Ameisen. Und alle tragen zum Beispiel wertvolle Dinge wieder zu die Königin. Keine tanzt sich nicht aus die Reihe und stellt auch bestimmt keine Frage. Du hast eine Aufgabe und du füllst die aus. Und du gehörst denn zu dieser Clique. Und Zucker natürlich, was Süßes, was Wertvolles, war für mich schon Drogen ähnlich, weiß. Und viele Leute wollten es haben.
Okay, das verstehe ich total, ja, weil ich habe mich schon gefragt, so Ameisen schwarz auf weiß, dann dachte ich irgendwie so, das hat was mit der Hautfarbe
eventuell. Ach so, nein, gar nicht, gar nicht.
Gut.
Ja, ja.
Du hast, glaube ich, irgendwie schon ein neues Projekt, Buchprojekt, ne?
Ja, also.
Sitzt du da schon dran oder ist das nur in deinem Kopf bisher?
Es ist bis jetzt im Kopf, dass ich dann mehr arbeite bei Bio Company, fällt mich manchmal schwer, die Zeit zu finden. Mein Ziel und auch ein Traum, jeder muss einen Traum haben, ne, ist denn vielleicht von einer großen Verlag die Möglichkeit zu haben, wo ich denn Unterstützung bekommen könnte, ein bisschen mehr Professionalität bekommen könnte, weil ich habe so viele Geschichten. Das reicht für zwei weitere Bücher. Und ich finde, die Geschichten sind auch, was man zum Lachen bringt, zum Denken. Und dann eine Mischung von, wie ich mich selber jetzt damals betrachte und wie ich mich jetzt befinde, wertvoll. Und dass ich dann Zeit haben könnte, mit jemandem zusammenzusitzen. Und so wie ein Schwamm, der aufgeladen ist mit Wasser, dass jemand mich richtig denn ausringt und das alles runterkommt.
Ja, okay. Also das alle großen Verlage bitte, aber genau. Nur die großen, also die kleinen bitte nicht.
Ja. Und
auch, oder nimmst du auch einen kleinen?
Ja, für mich, also jeder, sage ich mal, Klopf an die Tür oder E-Mail oder WhatsApp ist für mich ein wirklich, wirklich Geschenk. Dass du hier gekommen bist, in die Interesse.
Dass du uns hier empfängst, also bitte.
Also, ja, gegenseitig. Ne? Für mich ist es eine Ehre, erstmal, dass du die Zeit genommen hast und erstmal, dass meine Geschichte dich und euch interessiert hat. Erstmal, das ist für mich wirklich, wo ich sage, vielen Dank und ich nehme das nicht auf der leichte Hand. Weil ich finde, Dankbarkeit ist für mich eine sehr wertvolle Ereignis und ich zeige das gerne. Aber letztendlich auch die letzte Traum ist, denn auch vielleicht einen Film daraus zu machen. Ich finde, man kennt doch die Ghetto-Geschichte, Schießereien und Drogen und dann stirbt jemand. Aber ich habe bis jetzt nie so eine Geschichte, wo jemanden rausgekommen ist und hat etwas daraus gemacht, legalweise, und befindet sich nicht als Opfer. Das ist denn für mich, ich finde, für die Gesellschaft und auch für jüngere Leute, weil manche jüngere Leute jubeln nach der Gangster, derjenige, der der Knarre hat, die hübsche Frauen, Autos und solche Sachen. Aber derjenige, der dieses Leben hinter sich gelassen hatte, und hat sich entschieden, einen neuen Weg in ein neues Land, und dann hat unterrichtet und dann lernt die Sprache, wo man sich lebt, und wir als gutes Beispiel für jüngerliche Leute und auch für andere Leute, die fühlen sich ein bisschen down, und dadurch Menschen zu inspirieren. Ich finde, das ist eine tolle Geschichte. Und es gibt so viele Leben, so viele Menschen, die ein kleines bisschen von Hoffnung und inspirieren sein möchte, wenn man selbst sieht, wow, der ist einer von uns, der ist nicht von irgendwie hochgehobene Verhältnisse und hat immer so ein Lebensversicherung und so. Das ist jemand, der nichts hat und trotzdem ist glücklich. Mhm. Ja? Und deswegen kämpfe ich irgendwie und will, ne, was ich kann, aber ich weiß nicht wie. Ne? Deswegen manchmal, ich warte einfach ab. Manchmal passieren Dinge, manchmal wird der Richtige das hören oder lesen und sagen, wow, ne? Der genug Geld hat oder der Einfluss hat, und ruft jemand an und sagt mal, geh mal denn zu ihm. Guck mal, was er drauf hat. Gib ihm einfach eine Chance. Das ist alles, was ich sage. Ne? Ist nur einfach, nicht für mich persönlich, aber auch für andere Leute.
Ja. Ne? Ich wünsche dir sehr, sehr, dass du dein Glück hast du ja schon gefunden, ja. Aber dass du deinen Traum noch verwirklichen kannst, ja. Dass der wahr wird. Und danke dir sehr für das offene Gespräch.
Auf jeden Fall. Herzlichen Dank.
So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 €. Jetzt bestellen unter www.mopo.de/testen.